So, ich glaube, wir können jetzt langsam mal anfangen. Die sind jetzt angekommen. Ich bin Mariela Fontaine, die Kuratorin von der Ausstellung hier. Ich werde nicht so lang reden und nur die Teilnehmerinnen vorstellen. Wir haben hier Andreas Greine, der Künstler der Ausstellung, Marlies Wörth von der Marke Wien, Marianne Schreck und Silvia Schüle aus der Bundesforschungszentrum Wald. Habe ich das richtig gesagt? Und unsere Moderatorin, Sylvie Eigner, von Parnass Magazin. Gut, und ich lasse euch jetzt anfangen.
Gut, also auch von meiner Seite einen schönen Abend. Es ist hier wunderbar kühl, also wir hätten das, glaube ich, ein bisschen mehr verkünden müssen, dass man hier der Hitze entfliehen kann. Ich fange an mit einem Zitat: Bäume vernichten kann jeder Narr. Das ist auch aus dem voraktuellen, aus dem Parnass 02 entliehen. Und zwar hat das John Muir gesagt, 1838 in Schottland geboren. Und er war ja einer der ersten Universalgelehrten und der sozusagen sich eingesetzt hat auch für seine wunderbare Landschaft, für den Yosemite-Nationalpark, der dann auch auf seine Initiative und so weiter gegründet wurde. Aber auch Achim von Arnim sprach schon vom Verschwinden der Wälder, und wenn man sich ein bisschen mit Humboldt beschäftigt, so hat auch er schon davor gewarnt, dass man, wenn man zu viel abholzt, also er ist dann ja in Orinoco und Gebiet unterwegs gewesen, dass der Mensch dadurch eben das Klima beeinflussen würde. Und er hat das in seiner Publikation Zentralasien publiziert, immerhin 1843 erschienen. Und heute schreiben wir das Jahr 2021 und wir sprechen Abschied vom Walde. Also es ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich das anschaut. Aber es geht ja auch sozusagen nicht nur darum, dass wir uns vom Wald verabschieden sollen oder wollen oder müssen. Und da ist ja auch schon sehr viel passiert. Das können dann beide Experten uns sagen. Wir kennen alle noch, also zumindest meine Generation, die Geschichte vom sauren Regen, als man damals in den 80er Jahren von Waldsterben gesprochen hat. Seit der Zeit ist viel passiert. Man hat auch Initiativen ergriffen. Es musste der Cut eingeführt werden, und man hat auch in der Industrie sehr viel gemacht, um einiges zu tun. Das heißt nicht, dass nicht andere, nämlich vor allem der Verkehr und andere Dinge, dem Wald nach wie vor zusetzen. Das ist das eine Thema. Wie macht man den Wald klimafit? Wie geht man um mit Forstwirtschaft, mit integrativer Forstwirtschaft, war eines der Schlagworte, die wir im Vorfeld auch schon besprochen haben. Aber es sitzen auch hier Andreas Greiner und Marlies Wirth. Andreas Greiner, der diese wunderbare Ausstellung gemacht hat, der sich schon seit langem eben an dieser Schnittstelle zwischen digitalen Medien und Kunst oder die digitalen Medien für seine Kunst benutzt, vom 3D-Drucker bis hin zu auch NFT-Technologie, die er in seinen Arbeiten einbaut. Und eben Marlies Wirth, die ja im MAG Kuratorin genau für diese Contemporary Artist, die sich damit beschäftigt und jetzt auch gerade auf der Spark Art Fair eine wunderbare, ja, Sektion kuratiert hat, Interfaces, wo es auch darum gegangen ist, hier auch zu zeigen, dass digitale Medien nicht nur im virtuellen Raum herumschwirren, du hast das ja schön bei der Pressekonferenz gesagt, sondern auch wirklich haptische Kunstwerke sein können, die aber eine andere Genese haben oder wo eben Künstler diese Technologien nützen. Also das ist sozusagen auch der zweite Strang unseres Themas, den ich hier mit den Experten und Expertinnen diskutieren darf. Ja, Bäume vernichten kann jeder Narr. Ich frage gleich Andreas Greiner, der ja sozusagen in seiner Ausbildung auch schon vieles vereint. Du kommst aus Berlin, hast Anatomie studiert, Medizin studiert, dich mit Physik beschäftigt, dann aber auch ganz klassisch Bildhauerei in Florenz, in San Francisco studiert und dann zunächst bei der Rebecca Horn an der Bildende Kunst studiert und dann bei Olafur Eliasson. Jetzt ist Olafur Eliasson ja dafür bekannt, dass er sehr, wie soll ich sagen, doch spektakuläre Ausstellungen macht, um auf dieses Klimaproblem hinzuweisen. Man erinnert sich nur in Fondorf im Vorfeld der Tate Modern, wo er Eisblöcke hingestellt hat, die dann geschmolzen sind, oder gerade aktuell in der Fondation bei Beerla. Was kann Kunst leisten, oder geht es dir überhaupt darum, da jetzt zu sensibilisieren, wachzurütteln? Kann man die Kunst da überhaupt in die Pflicht nehmen?
Entschuldigung, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Klar, Kunst ist was einfach passiert. Das ist so eine Art Selbstreflexionsmedium der Menschen, oder? Also das kann man nicht so richtig, das kann man nicht bändigen, das kann man nicht instrumentalisieren. Das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, ein Charakteristikum der Kunst, dass man es nicht für Klimadebatten irgendwie einspannen kann und nicht für andere. Also es ist halt einfach ein Medium für sich, so muss ich davon leider freisprechen. Also im Allgemeinen, aber im Spezifischen, also dann so Künstler wie ich, ja, die eben so eine Interviews geben und die sich auf eine gewisse Art und Weise auch positionieren und so. Ich glaube, mich persönlich kann man schon in die Pflicht nehmen. Also ich würde das von außen her immer erwarten. Und ich habe damit auch ganz schön zu kämpfen, muss ich ganz offen zugeben. Also weil diese Widersprüchlichkeit, also dieses Problem eben zwischen da, wo man hin will, oder das, was man machen möchte, und das, was man tatsächlich erreicht, und auch diesen tagtäglichen Zwängen, denen man unterliegt. Ich glaube, das ist gerade so meine, da arbeite ich mich gerade dran ab, so an diesem Problem. Und was war es noch? Olafur oder die... was kann Kunst, ja? Also was versuche ich? Ich versuche zwei Sachen. Also ich versuche wach zu rütteln, weiß ich nicht, das finde ich so, das hört sich immer so 1990 oder das hört sich nach meinem Gymnasial-Kunstunterricht irgendwie an, so, ja, was will der Künstler damit sagen? Ich glaube, ich bin da gar nicht so, also ich bin wahrscheinlich sehr verkopft, aber ich bin letztendlich, versuche ich schon, wenn ich irgendwas in eine künstlerische Form bringe, so, dass das irgendwie eine gewisse Offenheit hat und dass das nicht unbedingt eine ganz klare Richtung vorgibt, sondern dass es eben auch die Komplexität dieses Themas, mit dem ich mich auseinandersetze, letztendlich auf künstlerische Art und Weise irgendwo auch widerspiegelt. Aber ganz persönlich, also was ich für Lehren daraus ziehe in der Auseinandersetzung eben, weil das sind ja bestimmte Fragestellungen, denen ich nachgehe, und dann suche ich auch nach Antworten. Da versuche ich natürlich dann schon so, mich dann anders zu verhalten. Also momentan ist es so, dass ich seit 2017 kein Flugzeug mehr bestiegen habe. Oder dass ich jetzt eine riesengroße Debatte mit meiner Galerie darüber habe und eben auch mit Versicherungsunternehmen, wie man jetzt per Seefracht Kunstwerke nach New York bringen kann, anstatt mit dem Flugzeug. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und da sind dann, oder heute habe ich eine Mitarbeiterin von mir durch halb Berlin gejagt, weil wir hatten zwei Bäume, die Kunstwerke sind, die aber gerade am Vertrocknen sind, weil es zu heiß ist. Die musste sie was bessern gehen. Also da versuche ich dann schon halt so mir selbst authentisch zu sein. Aber ich glaube, das, was so aus mir rauskommt oder was jetzt hier da drin ist, das hat so eine gewisse Offenheit, und da kann ich mich auch nicht daneben stehen und sagen, so, das meine ich jetzt so und so und so, sondern das ist halt auch irgendwo... Da spiegelt sich auch viel Unterbewusstes und nicht Klares und Uneindeutiges wieder letztendlich.
Da möchte ich gleich zur Malis kommen. Mit der Vienna Biennale hat ja Christoph von Hohenstein darüber gesprochen, dass es diesmal eine Fokusverschiebung gegeben hat, also mehr von Smart zu Care hat er dieses das Schlagwort geprägt. Jetzt bist du die Hauptkuratorin dieser Ausstellungen im MAG, wo es unglaublich viele Beispiele gibt, wo eben Kunst oder auch Design und Architektur, in dem Fall ist es ja ein Zusammenspiel, sich mit diesen Themen beschäftigt. Und eine Arbeit ist ja insbesondere auch mit dem Thema Wald verbunden, die eben von Superflux gemacht wurde. Anab Chain, die ja auch unterrichtet, Design an der Angewandten, war hier führend. Es geht hier da auch um Kreislaufwirtschaft. Wie siehst du diese Möglichkeiten, die eben auch Andreas gerade gesagt hat, mit Kunst dadurch mehr Leute zu erreichen? Oder wo siehst du da die Möglichkeiten von Kunst?
Ich muss mich entschuldigen, ich krächze ein bisschen. Die Spark Art Fair hat ihre Spuren hinterlassen. Ja, die Möglichkeiten von Kunst sind da vielfältig und vor allem die Aufgaben der Kulturinstitutionen. Das ist auch der Grund, warum das MAG sich entschlossen hat, sich diesem Thema zu widmen. Climate Care und Planet Love ist das Motto eben der Wiener Biennale Ausstellungen. Und wachrütteln ist da vielleicht auch das falsche Wort, aber ich möchte auf das kurz noch zurückkommen. Wach sind wir ja alle, mehr oder weniger mittlerweile. Ja, die Medien berichten, die Fachbücher kommen heraus, die Artikel, wir kennen uns ein bisschen aus. Greta Thunberg postet und spricht zu uns, aber das reicht einfach noch nicht und es interessiert einen vielleicht auch nicht mehr, den 100. Fachartikel zu lesen als Laie. Aber als Museumsbesucherinnen und Besucher können wir da doch wieder was Neues erfahren und lernen. Ja? Und das ist eben auch die Idee unserer Ausstellung, dass wir sagen, okay, wir zeigen da einerseits Kunstwerke, Installationen, auch mit Technologiearbeit in der Installation, obwohl Technologie, da kommen wir noch dazu, auch einen hohen Energieverbrauch hat. Aber wir zeigen auch lösungsorientierte Beispiele, ja, also Designlösungen, Architekturlösungen, wo man wirklich sehen kann, es gibt jetzt schon Prototypen, es gibt jetzt schon Grassroots-Organisationen oder einzelne Unternehmen sogar im größeren Stil, die gewisse Dinge einsetzen, die einfach noch nicht im System angekommen sind. Und das ist ein Schlüsselthema eigentlich für uns. Wir sagen, jeder Einzelne von uns kann natürlich was beitragen. Wir können unseren Müll trennen, wir können weniger fliegen. Da bin ich durchaus auch der Meinung von Andreas. Aber ich glaube, es wäre grundfalsch, als Einzelner auf alles zu verzichten, solange es nicht möglich ist, im System umzustellen. Das heißt, natürlich kann ich persönlich schauen, so einzukaufen, dass ich möglichst wenig Plastikmüll verursache, solange aber immer noch Produkte, die ich brauche, dringend zum Leben, in Plastikverpackungen kommen, habe ich wieder dieses Problem. Also um diesen systemischen Wandel anzusprechen. Und ich denke, Kunst- und Kulturinstitutionen können da und eben mit Hilfe der tollen Arbeiten unserer Künstlerinnen und Künstler und Designer und Architekten das Ganze übersetzen. Ja, also wir können Installationen haben, beispielsweise wie der Wald von Superflux, die einem mehr oder weniger wie eine Allegorie etwa einen sehr großen globalen Sachverhalt zeigen, oder jetzt unser jüngst eröffnetes Projekt Digital and Circular, wo man wirklich mit dem Claim mehr Beton als Bäume nochmal auf spezifisch auf eine Lage in Österreich hinweist, nämlich dass viel zu viel gebaut wird, bevor man also ohne Altbestand zu trennen oder eben die Materialien wieder in die Stoffkreisläufe zurückzubringen. Und bei unserer Waldinstallation ist es so, dass wir von Beginn an in der Konzeption dieses Projekts, das muss ich auch nochmal dazu sagen, eines der verrücktesten Dinge war, die ich je gemacht habe als Kuratorin. Und eben Stichwort Olafur, ich habe im 2002 oder wann das war, im KUB Bregenz die Installation von Olafur gesehen, neue Kunstgeschichte-Studentin, das ist ja insane, wie macht man das, Natur ins Museum bringen, oh Gott, ja, Respekt. Ja, now we did it, muss man nicht immer machen, aber es ist eine schöne Idee. Auf jeden Fall ist es da nochmal so, wir haben von Anfang an darüber gesprochen, wie kann diese Installation ihren eigenen CO2-Fußabdruck minimieren? Ich sage jetzt nicht komplett neutralisieren, aber minimieren. Und das haben wir versucht, indem wir Kooperationen haben mit zum Beispiel der Firma Doka, die uns Platten für den Unterbau, man sieht die gar nicht, also die Firma kommt gar nicht visuell zum Tragen, gegeben hat, die wir wieder zurückgeben. Das heißt, die werden dann wieder weiterverwendet dort, wo sie herkommen, auf Baustellen. Die Bäume sind in einem Waldbrand eben zu Schaden gekommen. Die werden am Ende wieder gehäckselt und zurück in den Boden als Dünger gegeben. Das wäre sowieso der natürliche Kreislauf im Wald. Jetzt sind sie quasi ein bisschen auf Pause im Museum, um in dieser Allegorie zu sein und gehen dann zurück. Und für unsere lebenden Bäume suchen wir derzeit noch nach einer adäquaten Lösung. Wir sind im Gespräch mit sowohl Stadt als auch Bundesgärten, um die an einem geeigneten Ort eben wieder ins Freie auszusetzen.
Ja, Entschuldigung. Du wolltest dazu
was
sagen?
Darf ich noch ergänzen? Also ich stimme überein, ja, also ich, auf jeden Fall, wir brauchen uns nichts mehr vom Klimawandel zu erzählen. Die erste Klimakonferenz oder eine der ersten war 1979 und die Narrative, die sind allseits bekannt und jeder hat das schon zigtausendmal gehört und die haben sich auch nicht verändert. Also wenn man Nachrichtenzeitungen nachliest von vor 30 Jahren, waren dies wahrscheinlich fast 1:1 das gleiche wie heute. In konzentrierter Form. Und trotzdem hat sich ja das Verhalten nicht geändert. Und ich glaube, also ein, ein wichtiges Momentum so der kulturellen Auseinandersetzung oder eben dieses Diskurses, den wir jetzt hier verhandeln, ist ja letztendlich auch Werte zu verhandeln. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz ein ganz besonderes Werkzeug, das eben auch wirklich ein kulturelles Werkzeug ist, nämlich einfach, indem ich ändere, wie ich Dinge in meinem Kopf bewerte und was ich denen für einen Wert zuschreibe. Dadurch kann ich auch eben die Zufriedenheit oder das Glück, das ich empfinde, dann eben in bestimmten Momenten steuern. Ja, also dass man jetzt zum Beispiel sagt, diese Ökodienstleistung, die ein Wald macht, dass der eben diesen Sauerstoff produziert, den wir alle einatmen und mit dem wir dann praktisch leben können und atmen können, dass das was ganz Besonderes ist und was man wertschätzen soll. Und dafür sollte man eigentlich diese Waldbesitzer bezahlen, ja? Also dass die wiederum leben können und nicht dafür, dass sie jetzt irgendwie Holz herstellen, aus dem man dann irgendwie schon wieder neue Tische machen kann oder schon wieder neue Häuser bauen kann oder was weiß ich was mit dem Holz alles machen kann so, aber einfach nur dafür, dass sie diesen Wald pflegen und dieser Wald eben wichtig ist so als ökologischer Dialogspartner von uns hier auf diesem Planeten, weil wir mit diesem im Wechsel atmen. Dafür wäre praktisch so eine Änderung eben der Wertschätzung dieses Waldes, eben woraus ziehen wir den meisten Nutzen daher, so das wäre so ein ganz toller erster Schritt. So.
Da kann ich dir nur kurz noch zustimmen seitens der Kulturinstitution, genau das muss das Thema sein, sich auch als Mensch vielleicht wieder ein bisschen mehr als Teil der Natur zu sehen, ja, und diese eben das gegenseitige Geben und Nehmen zu wertschätzen. Deswegen auch dieser Name Climate Care, den wir als Titel genommen haben. Man hätte die Biennale auch Climate Change irgendwas nennen können. Die Care-Arbeit, diese Pflege, diese Fürsorge, die so wichtig ist und im gegenseitigen Wechsel eigentlich mit allen Spezies passiert.
Ja, es geht auch um einen ganz neuen Naturbegriff, den der Andreas vorher bei der Führung schon angesprochen hat, oder Modern Human ist ja auch ein Schlagwort der Vienna Biennale. Aber jetzt möchte ich, weil die Wertschätzung des Waldes angesprochen wird, wenn wir jetzt schon zwei Expertinnen sitzen haben, Dr. Silvia Schüller, Leiter des Instituts für Waldwachstum, Waldbau, Genetik des Bundesforschungszentrums für Wald, Studium der Biologie in Thüringen und hat den Forschungsschwerpunkt Wald der Zukunft. Und Magister Marianne Schreck macht in die Redaktion und Kulturvermittlung am Bundesforschungszentrum für Wald, hat auch Politikwissenschaft in Wien und Berlin studiert und war zunächst einmal bei der Stadtzeitung der Falter, also sozusagen auch sozusagen hier auf der journalistischen Seite tätig und hat aber auch Erfahrung mit dieser Schnittstelle zur Kunst. Wie geht's den Wald und wie wird er wertgeschätzt? Das war auch sozusagen da gleich die Forderung. Wir haben auch vor am Telefon schon gesprochen über das integrative oder Forstwirtschaftsverständnis, dass der Wald ja durchaus schon auch ein Nutzwald ist und einerseits Erholungsraum, notwendiger CO2-Speicher. Vielleicht können Sie da oder Sie etwas dazu einmal sagen.
Ja, man sieht eigentlich, dass es schon sehr viele Erwartungen an den Wald gibt. Also man nennt es ja diese Ökosystemleistung, du hast es vorhin schon erwähnt, mit der Wohlfahrt, dass man irgendwie sauberes Trinkwasser hat, saubere Luft, dann dass man die Erholungsfunktion, dass man in den Wald gehen kann, dass der intakte Kulisse sozusagen zur Verfügung stellt, aber natürlich auch irgendwie, dass man ihn nützt und dass der Wald uns vor Naturgefahren schützt, also den sogenannten Schutzwald. Also diese vier Leistungen hat man sozusagen ständig an den Wald gerichtet und das eigentlich schon seit Menschengedenken im Grunde. In Österreich ist es so, dass, ich weiß nicht, ob das allen präsent ist, aber es ist knapp die Hälfte von Österreich ist Wald. Das muss, die meisten wissen das eh, aber es ist eigentlich schon eine sehr große Fläche. Und ein Viertel davon ist Fichte. Also es ist wirklich ein sehr hoher Anteil, es ist wirklich so die Hauptbaumart Österreichs nach wie vor. Silvio wird dann sicherlich noch was zur Fichte sagen, wie sie die in der Zukunft entwickeln wird. Also man muss ja unterscheiden zwischen den Fichten, die naturnah wachsen, also die kommen sehr wohl auch in naturnahen Gebieten vor, dort, wo sie naturnah wächst, und da man hat halt einfach in einer, weil sie einfach ein sehr gutes Baumaterial ist und relativ schnell wächst und ein zuverlässiger Holzlieferant war, hat man die halt wirklich so über die Maße angebaut, also gepflanzt. Und die Auswirkungen von dieser Bewirtschaftungsform kriegen wir halt jetzt präsentiert an vielen Standorten, also wie in Waldviertel, Mühlviertel. Ist da der Borkenkäfer aktiv? Stürme können da irgendwie quasi sehr leicht irgendwie da Wälder, sehr schwieriges Bild hinterlassen. Also das sind so quasi so diese... die Problemfelder Wald, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir am Bundesforschungszentrum für Wald, wir setzen uns dafür ein, dass man sozusagen den Wald, wir nennen das Klimafitness sozusagen, das ist so quasi das Wort der Stunde, dass man die Waldflächen bewirtschaftet mit Baumarten, die dafür geeignet sind. Auf der einen Seite gibt es eben sozusagen die Außernutzungsstellung, die natürlich sehr wichtig ist, um Waldentwicklung zu erforschen, die dann wieder sozusagen in die Forstpraxis einfließt. Und andererseits gibt es auch ganz klassische Waldflächen, die man bewirtschaftet. In Österreich ist es so, dass es so ein integratives Waldbewirtschaftungskonzept gibt, also jede Fläche sozusagen alle vier Leistungen mehr oder weniger erfüllen. Und das kann man vielleicht vergleichen, also in den USA ist das anders zum Beispiel, da hat man irgendwie die Reservate, wo die Artenvielfalt sehr hoch ist und vielleicht, und außerhalb dieser Reservate gibt es vielleicht eine sehr karge Landschaft. Also, und das ist vielleicht der Unterschied dazu zu Österreich, wo es eigentlich ein relativ strenges Forstgesetz gibt, wo man versucht, irgendwie wirklich flächig integrative Forstwirtschaft anzustreben. Klar, es gibt Schwierigkeiten, für die wird der Sibylle vielleicht dann noch eingehen.
Aber das ist das Naturwaldreservatprogramm, nicht? Seit 1995. Vielleicht kann man das auch kurz erklären, was das ist. Und das Außernutzungsstellung sollte man vielleicht auch erklären. Das ist praktisch dieses Thema mit dem Totholz, das jetzt auch sozusagen ja auch nicht flächendeckend gemacht wird oder auch nicht immer sinnvoll ist, oder?
Na, Außernutzungsstellung heißt, dass man sozusagen Flächen nicht mehr bewirtschaftet im klassischen Sinn, also dass man da nicht, also keine Bäume umschneidet, und dass man, also die Naturwaldreservate im Rahmen dieses Programms verpflichten sich Waldbesitzer, für einen bestimmten Zeitraum den Wald nicht zu nutzen und nur der Forschung quasi zugänglich zu machen. Und diese Gebiete sind sozusagen, also da kann sich quasi Naturnähe entwickeln für einen gewissen Zeitraum. Die zweite Frage war noch...
Das war nur das mit der Außernutzungsstellung, das wurde
erklärt, wollte es nur... Genau, ja. Das Naturwaldreservatprogramm, das ist am BFW angesiedelt, also Forscher von uns, von der Abteilung, beschäftigen sich damit sehr intensiv, die gehen da auf die Fläche, machen da wirklich Flächenbestandsaufnahmen und versuchen dann auch wirklich irgendwie zur Schnittstelle Forstpraxis da das Wissen da wieder einfließen zu lassen. Und das ist natürlich immer die Schnittstelle, die dann auch... wichtig ist und die man ernst nehmen muss und auch die richtigen Schnittstellen auch zu finden, um das zu übertragen. Um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Waldbesitzer. In Österreich gibt es 145.000 Waldbesitzer. Also es ist wirklich, Österreich ist ein wirklich sehr kleinteiliges, also da ist Privatbesitz und sehr kleinteilig. Also die meisten Waldflächen sind, weiß nicht, 200 Hektar, so ungefähr, also wirklich sehr, sehr klein. Und das macht natürlich irgendwie so eine klimaaktive Bewirtschaftung schwierig, weil man den Draht zu den Leuten erstmal finden muss.
Das wäre jetzt gleich meine zweite Frage gewesen oder die Anschlussfrage. Ja. Wie kann man mit Privatbesitzern dann sozusagen verhandeln oder sprechen, dass quasi ihr Wald eben gerade nicht optimal genutzt ist oder eben optimal wächst?
Ja. Ja, vielleicht diese dieser vielen Waldbesitzer. Und das sind auch viele, die von ihrem Leben, also das sind ja vor allem im ländlichen Raum viele, die haben unter 200 Hektar, glaube ich, und das sind dann Bauern, die haben einen signifikanten Teil ihres Einkommens daraus. Das hat natürlich nicht nur Nachteile, sondern es hat auch Vorteile. Ja? Der Vorteil ist, dass jeder ein bisschen anderes Konzept hat. Es ist nicht so, dass einer irgendwo in Wien sitzt und vorgibt, ihr müsst euren Wald so bewirtschaften, ihr müsst Fichten setzen, ihr müsst Buchen setzen, ihr müsst Tannen setzen, sondern es gibt auch viele, es gibt auch gerade dadurch eine Vielfalt an Wirtschaftungsmöglichkeiten, eine Vielfalt an Wirtschaftungsfunktionen. Und wenn man sich das in ganz Österreich anschaut, dann habe ich in Vorarlberg habe ich eben sehr viel Blenderwälder, wo ich sehr viel Tanne drin habe. Ja? Im Burgenland habe ich dann die Eichen, Wälder, in Kärnten, in den Gebirgsregionen habe ich natürlich immer auch sag mal, mehr Nadelholz, aber es gibt diese Vielfalt der Bewirtschaftung, hat den Vorteil, dass die Moden, die so alle 20, 30 Jahre über eine bestimmte über die Bewirtschaftung drüber schwappen, teilweise an den Leuten auch vorbeigehen. Aber nochmal zu dem Problem, das wir jetzt haben, und die Marianne hat das sehr, sehr gut angesprochen, dass jetzt die Fichte in einigen Regionen in diesen sekundären deswegen, weil das Fichtenwälder sind, die gepflanzt wurden von den Menschen, um vor allem natürlich Holz zu erzeugen, dass die jetzt ein großes Problem darstellen im Klimawandel. Das ist ganz klar. Das Interessante ist natürlich, die Waldbesitzer, viele fühlen sich jetzt gesellschaftlich so ein bisschen, sag mal, den Pranger gestellt in den letzten Jahren, weil das heißt, ja, das sind ja nur die, die haben nur Fichten gesetzt und das war ja vor 30 Jahren schon alles falsch, ja. Und da kann ich, und da finde ich, was Andreas vorhin gesagt hat, finde ich sehr, sehr gut. Er hat gesagt, naja, bisher hat die Gesellschaft eben die Waldbesitzer, die Waldbewirtschaftung gemacht hatten, eben auch nur geschätzt für das Holz, das sie geliefert haben. Ja? Aber die Gesellschaft hat die Waldbesitzer und die Waldwirtschaftler nicht dafür wertgeschätzt, dass sie gesunde Luft bereitgestellt haben, dass sie sozusagen das Wasser bereitstellen, das Trinkwasser, das ja gerade hier in Wien eigentlich sozusagen nur aus dem Wald kommt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir in der Zukunft sagen, dass wir auch die Waldbesitzer dafür wertschätzen und ihnen dafür die Möglichkeit geben, diesen Wald eben auch zu bewirtschaften. Und was wir jetzt mit dem klimafitten Wald versuchen, ist einfach, wir sehen einfach, dass die Anpassungsfähigkeit, die natürlichen Prozesse, die wir in unseren ganzen verschiedenen Forschungsvorhaben auch versuchen, besser zu verstehen. Wir sehen aber, dass die einfach nicht ausreichen, um diesen wahnsinnig schnellen Klimawandel, den wir jetzt schon erlebt haben. Wir haben jetzt gerade in den letzten 30, 40 Jahren, wenn man da der ZAMP glaubt, ist da schon die Temperatur allein in 30 Jahren um fast ein Grad angestiegen. Ich glaube 0,8 Grad Celsius in den letzten 30 Jahren. Und wir erwarten vielleicht 2 Grad, weitere 2 Grad vielleicht bis zum Ende des Jahrhunderts. Und wir sehen, dass ganz, ganz vielen Regionen diese Geschwindigkeit zu schnell ist, um da eine Anpassung Sachen mal voranzutreiben, weil wenn man jetzt da hinkommt in das Waldviertel und vielleicht nur zur Information, das ist, sagen wir mal, die Region nördlich der Donau, die war eben genauso wie Deutschland eben stark von den Borkenkäfern und von den Trockenheiten der letzten Jahre betroffen. Und das wachsen eben bisher nur sehr, sehr wenige Baumarten. Und da kann ich jetzt sehr lange warten, bis die Eiche von alleine kommt. Das geht eben nicht in einer Generation, das geht auch nicht in 100 Jahren, sondern da brauche ich einfach jetzt auch ein aktives Management, um möglichst schnell sozusagen wieder einen Wald herzustellen. Und einen Wald, der dann natürlich verschiedene Leistungen auch wieder liefert, der Kohlenstoff also Kohlendioxid aus der Atmosphäre herausholt, natürlich für die Bevölkerung auch einen Erholungswald darstellt und irgendwann vielleicht auch irgendwann mal Holzprodukte, ja, vielleicht in 80 Jahren, dass dann irgendwelche wieder auch erntbares Holz dasteht. Das heißt, wir sehen einfach, und das sehen wir eigentlich, da sind sich eigentlich alle Wissenschaftler einig, dass aufgrund der Geschwindigkeit eine aktive Bewirtschaftung notwendig ist. Und natürlich trotzdem, wir verstehen müssen auch, wie die natürlichen Prozesse ablaufen und da deswegen immer das möglichst nebeneinander versuchen zu analysieren.
Das heißt, nicht nur den Wald sich selbst überlassen, sondern wirklich auch aktiv eingreifen, um ihn auch für die Zukunft zu sichern. Das heißt, die verschiedenen Baumarten haben verschiedene Prognosen, wie sie sich in der Zukunft entwickeln werden.
Ganz genau. Die Baumarten haben verschiedene Prognosen. Da kommt jetzt noch die Genetik dazu. Ja, wenn man sich bestimmte Baumarten anschaut, die haben ja eine wahnsinnig weite Verbreitung. Ja, also die Fichte kommt irgendwann vom Balkan oder von mittleren Italien, ja, vom Apennin bis in den Norden Schwedens, Finnlands vor und ist an ganz, ganz viele verschiedene Umweltbedingungen in den Regionen angepasst. Die Tanne zum Beispiel, die Tanne kommt, die, unsere Weißtanne, die kommt vom Süden Italiens, Kalabrien, also fast schon Grenze, zu, also nach, die schaut schon nach Sizilien rüber, ja, wirklich, also wörtlich zu nehmen. Die kommt sozusagen bis in die deutschen Mittelgebirge vor. Und was wir jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz verstärkt machen, wir versuchen zu verstehen, welche Tannen, welche Fichten, welche Buchen, welche Eichen an welche Bedingungen angepasst sind und ob, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Saatgut aus Italien holen, ob, wenn wir das dann hier bei uns anbauen, ob das dann für die Zukunft besser geeignet wäre. Gibt es einen Begriff, der ist jetzt, nennt sich unterstützte Wanderung der Bäume. Ja? Mhm. Das sind so Themen, mit denen wir uns jetzt ganz stark beschäftigen. Welche Baumarten brauchen wir? Welche Saatgut brauchen wir? Welche Mischungen sollen wir setzen? Also wir wissen, es gibt nicht die eine Baumart, wird es nie geben, ja, die wird es nicht mehr geben, sondern wir brauchen immer Mischungen, weil wir wir wissen nicht, wie der Klimawandel wirklich abläuft. Ja. Also es gibt eine hohe Unsicherheit in den Klimaszenarien, in den Klimaprognosen. Das heißt, man muss auf verschiedene Baumarten setzen, man muss diese Ungewissheit berücksichtigen und da in Mischbeständen dann den verschiedenen Baumarten auch eine Chance lassen.
Was interessant ist auch in diesem Zusammenhang ist, dass man natürlich da überregional zusammenarbeiten muss. Und es gibt ja auch, glaube ich, überregionale Projekte mit Ungarn und so weiter, weil das ja nicht an der Grenze Halt macht. Also wie arbeitet Österreich hier zum Beispiel mit den Nachbarländern zusammen?
Sorry. Ja, also ich habe vor, sag mal, bis vor 2 Jahren ein größeres Projekt zu diesem Thema eben auch koordiniert. Das haben wir gerade jetzt bei dieser Trockenheit gesehen, ja, dass gerade die, sag mal, etwas kleineren Länder, ja, jedes hat ein eigenes Gesetz. Und wir haben dann festgestellt, eigentlich bräuchten wir doch Saatgut aus Ungarn oder wir bräuchten welches aus Italien. Und dann haben wir gesehen, ach Gottes Willen, jedes Land hat seine eigenen Regulierungen und es ist wahnsinnig schwer, das Saatgut von dort zu bekommen und dann sicherzustellen, dass das stimmt. Und deswegen haben wir jetzt, wir hatten ein großes Kooperationsprojekt, so, wo wir Mitteleuropa dabei hatten. Jetzt im Moment bauen wir gerade auch ein europäisches Projekt zu dieser Fragestellung auf und haben jetzt auch eben mit einer Kollegin hat auch ein schönes Projekt, wo wir uns mit Ungarn zusammengetan haben, wo wir auch gemeinsame Versuche aufbauen, gemeinsam die richtigen Saatgutherkünfte auswählen, die dann ausprobieren wollen, um daraus zu lernen für zukünftige Aufforstungen.
Das sind dann so EU-Förderschienen auch, also Interreg-Programme, Interreg-Projekte und so weiter. Da werden da verschiedene Fördertöpfe dann kommen da zum Tragen.
Und um jetzt wieder auf die Kunst zu kommen, du wolltest was sagen dazu, Andreas?
Ja, Frage natürlich.
Du hast eine Frage?
Ja. Okay. Ich wollte ganz kurz fragen, also einmal, ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor als Wissenschaftler, ein Experiment zu machen, was irgendwie 100, 200 Jahre lang dauert. So, also man wird ja den Ausgang eines Experimentes nicht immer dann selbst miterleben. Oder wie funktioniert das dann in Ihrer Forschung? Und, also, und das, der andere Teil ist noch, also ich hab gerade auch so ein Pflanzungsprojekt in Gossa und da haben wir eben letztes Jahr 8000 Bäume oder so gepflanzt. Aber da gibt es immer diese Regel, dass man halt Saatgut oder nicht Saatgut oder auch Setzlinge eben aus der Region oder die irgendwie an diese Standortfaktoren schon irgendwie angepasst sind, irgendwie nehmen soll. Aber eigentlich müsste man doch jetzt diese Regelung ändern und sagen, das muss jetzt aus dem Süden kommen.
Ja, genau. Also das Zweite ist genau das, an dem wir jetzt sehr viel arbeiten. Das war so die Regel, das lokale Saatgut ist das Beste. Das war unter gleichbleibenden sozusagen Umweltbedingungen. Würde das stimmen, ja? Das stimmt, man muss ganz realistisch sein, das hat in der Vergangenheit auch nicht gestimmt. Ja. Die Sachen, weil wir vielleicht, entschuldigen, wenn ich jetzt aushole, aber unsere Bäume sozusagen unter Wälder haben ja vor 10.000 Jahren ganz anders ausgesehen. Wir wissen, es gab eine Eiszeit, wir wissen, große Teile Mitteleuropas waren nicht bewaldet. Und die wichtigsten Baumarten, die wir heute hier finden, sind irgendwo im Mittelmeerraum, am Balkan, haben die quasi die Eiszeit überdauert und sind dann nach Mitteleuropa zurückgewandert. Jetzt wissen wir eigentlich mittlerweile ganz gut, dass diese Wanderung heute noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal der Mensch nicht eingegriffen hätte und noch Wälder irgendwo festgelegt hätte, dann würden die Bäume immer noch sozusagen langsam nach Norden wandern. Die haben eine sehr, sehr, die haben zwar eine schnelle Ausbreitungsgeschwindigkeit, aber diese Anpassung und die Durchmischung findet viel, viel langsamer statt, als wir uns das jetzt vorstellen. Und auch diese Anpassung an den Standort, den wir da haben, der ist eigentlich nur in wenigen Regionen hundertprozentig erfolgt. Das heißt, dieses Lokal ist das Beste, das passt, weil dann mache ich nichts falsch, aber ganz korrekt war es nie. Und jetzt ist es noch weniger richtig, weil die Klimabedingungen, die sich jetzt ändern, die Änderungen sind viel, viel stärker als zu sagen, ach, in der Nachbarregion ist das Klima ganz anders. Trotzdem gibt es wichtige Faktoren wie Seehöhe und bestimmte Faktoren, die man auch trotz weiter berücksichtigen. Also das heißt, wir versuchen jetzt zu verstehen, an welche Klimabedingungen die Baumarten angepasst sind. Und mit diesem Verständnis wollen wir dann sozusagen sagen, okay, in dieser Region am Balkan, da gibt es die Tanne, da wissen wir, die wächst so und so gut und die wäre in unserer Region unter diesen Bedingungen am besten. Ja? Das ist so das Ziel. Und vielleicht noch das Letzte zu der Frage, wie frustrierend das ist. Das ist nicht frustrierend. Die Ergebnisse sind wahnsinnig schnell zu sehen. Schon nach, dadurch, dass die limitierenden Umweltfaktoren meistens schon in den ersten Jahren auftreten, wenn die Pflanzen noch klein sind, kann man schon nach 5 bis 10 Jahren große Unterschiede sehen. Und meistens sieht man wir haben die ältesten Versuche, die wir haben, die sind über 100 Jahre alt. Also es gibt einen Eichenversuch. Es gab hier in Wien, gab es einen Wissenschaftler, der Herr Ziesler, der hat in Mariabrunn, da ist die Heimat unserer Forschungsorganisation, der hat in Mariabrunn im Jahr 1900 einen Eichenherkunftsversuch, also der hat damals schon sich dafür interessiert, welches Saatgut der Eiche aus der Monarchie damals am besten wächst und hat das dann im Wienerwald angebaut. Und diesen Versuch haben wir vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren nochmal gemessen. Und haben dann die alten Publikationen aus den 20er Jahren und aus den, ich glaube, 40er Jahren nochmal vorgeholt. Und das hat sich genauso bestätigt. Also was der damals herausbekommen hat, hat sich dann auch in den Messungen jetzt nochmal im Alter von 100 Jahren bestätigt. Und deswegen können wir sagen, wenn wir jetzt Versuche anlegen, und gerade für die Eiche habe ich sehr, sehr große Versuche selber angelegt, dann sehe ich nach 5 bis 10 Jahren ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Nach 15, 20 Jahren traue ich mir da schon relativ was zu sagen. Vor allem, wenn ich dann sage, ich habe dann nicht nur eins, sondern ich habe dann viele Versuche.
Ich möchte nochmal bei dieser Nutzung bleiben. Thomas Draschan, der in dem Panast, der dort liegt, eben auch den Harz fotografiert hat, also einer Gegend, wo der Andreas Kreiner ja auch unterwegs war, der hat in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, postuliert eben, die Wirtschaft hätte quasi den Zugang oder den Kontakt zur Biologie verloren in der Nutzung des Waldes, vor allem, weil er fotografiert hat, wie wirklich auch Maschinen, wie berserkerhaft hier in den Wald hineinfahren und das Holz herausholen. Und Sie haben in Ihren Schlagworten, die wir kurz besprochen haben, auch vom Schlachthaus-Syndrom gesprochen, was ja wirklich sehr brachial ist. Also Fleisch essen, aber kein Tier dafür schlachten, haben Sie dazu geschrieben. Und dass man das auch aufs Holz ummünzen kann. Das ist ja auch das, was der Andreas kurz angeschnitten hat, dass wir natürlich auf der anderen Seite Holz, wenn wir einen Holzboden haben, dann sind wir super biologisch und wir haben Holzmöbel, das ist alles sozusagen sehr, sehr positiv konnotiert, aber auf der anderen Seite muss ja dieser Rohstoff auch von woher kommen.
Ja, der muss irgendwo wachsen und wenn er nicht in Österreich oder in Europa wächst, dann wächst er wahrscheinlich im Regenwald, wo vielleicht irgendwie die Zertifizierung gar nicht so klar ist, woher dieses Holz vielleicht kommt. Also ja, also wir hatten ja mal wir hatten ein Projekt, das nannte sich Care for Paris. Da haben wir sozusagen die Holzkette berechnet. Und also so das Erste, das Wichtigste ist, dass man auf jeden Fall CO2 einsparen muss. Also es geht nicht darum, sozusagen jetzt viele Holzprodukte zu haben, sondern das Wichtige ist, dass man langlebige Holzprodukte hat und vor allem eben auch spart. Und dass man dann in dieser Holzkette sozusagen irgendwie möglichst versucht, jeden Schritt oder jedes Abfallprodukt dann auch effizient zu verwerten. Und da ist ja die Forschung ja auch relativ weit schon, also mit verschiedensten Abfallprodukten auch irgendwie in der Textilindustrie, dieses Lyocell-Tänzelstoffe da auch zu entwickeln. Ja, also ich glaube, das ist so dieses, dieses Schlachter-Syndrom, was jetzt wirklich ein bisschen brachial wirkt, aber ich glaube, man muss ja immer bewusst sein, dass wir nutzen, also dass wir in einer Welt leben, die sozusagen auch Rohstoffe nutzen muss und dass man den Ursprung nicht verliert und dass man weiß, wie man sozusagen diese die Bewirtschaftung möglichst integrativ und verantwortungsbewusst macht.
Ja, zu den anderen Materialien würde ich die Malis gerne befragen, denn man sieht jetzt immer mehr und mehr Künstler, die auch mit Mycelien arbeiten, sei es jetzt im Design, auch in, ja, in der Architektur vielleicht noch weniger, aber da sind doch auch in der Architektur, man kann ja mit 3D heute schon Häuser drucken aus den verschiedensten Materialien. Also hier ist doch die Kunst auch ein bisschen so ein Gate-Opener.
Ja, absolut. Ich hätte auch eine Frage dann quasi gleich dran geknüpft. Shigeru Ban, der japanische Pritzker-Preisträger, Architekt, baut ja wirklich large scale in Holz und zum Beispiel das Swatch Headquarter von der Firma Swatch. Und da haben wir in der Ausstellung quasi auch so Projektbanner dazu, die einfach auch aussagen, wie viele mehr Tonnen CO2 dadurch eingespart werden, als wenn man mit Beton und Gas baut. Da knüpft sich dann so quasi eine Frage, ob das, wie das dann mit dem Waldnutzungsding einhergeht. Und ja, zu den anderen Materialien, ich glaube, es wurde gerade schon angesprochen, Rohstoffe sind auch unter anderem da, um genutzt zu werden. Dadurch erhalten sich auch Kreisläufe, dadurch gibt es überhaupt Kreisläufe und Leben in verschiedenster Form, sei es jetzt Einatmen, Ausatmen als simpelster, grundlegender Mechanismus, aber auch andere. Aber die Frage ist natürlich, welche Rohstoffe, Entschuldigung, welche Rohstoffe verwenden wir? Und wenn es jetzt um nachwachsende Rohstoffe geht, dann ist es ja wohl so, dass jetzt Design, Architektur, Kunst da Vorreiterrollen hat und einfach prototypisch schon Experimente gemacht hat, wo jetzt die Frage ist, wie skalierbar sind die auf einen größeren Nutzen? Kann man die wirklich implementieren in verschiedenen Kontexten im größeren Maßstab? Aber natürlich, Mycelium eignet sich nicht für alles, aber es wurden damit schon auch Musikpavillons gebaut, es wird ja auch zur Schalldämmung verwendet unter anderem. Es ist auch in der Lage, also diese Mycelpilze, überhaupt ein spannender Werkstoff auch, Pilze, Fungi, können auch Plastik zersetzen, also aufessen mehr oder weniger und dann wieder einen biologischen Kreislauf herstellen und eben Abfall vermeiden. Also ich denke, diese neuen ökologischen Materialien sind sehr, sehr wichtig und vor allem eben auf dieses Nachwachsende zu setzen und diese Kreisläufe, technische und biologische Kreisläufe jeweils geschlossen zu halten, wäre eigentlich crucial.
Wichtig ist natürlich aber auch, dass man sozusagen aus der sprichwörtlichen Blase auch herauskommt und sozusagen noch mehr Leute erreicht und um diese neuen Technologien oder auch die neuen Möglichkeiten wirkmächtig zu machen oder auch darauf aufmerksam zu machen. Das ist natürlich auch immer wieder schwierig, aber vielleicht helfen oder sind ja dann eben gerade neuen Technologien ein Tool dafür, weil zum Beispiel jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang war das auf der auf der Messe, auf der Spark Art Fair in dem Stand vom Max Göllitz, wo ja der Künstler selber, Nico Abramidis, praktisch die Sammlung zu Stakeholders, zu Shareholders gemacht hat und eigentlich durch den NFT-Token mehr oder weniger, der da eben enthalten ist in dieser Edition, mit ihnen in Kontakt treten kann. Jetzt ist eben die Frage beim Andreas, du pflanzt Bäume, du hast auch hier den Karl gepflanzt, wir haben es zuerst auch bei deiner Führung gehört, der ist natürlich vom Namen her jetzt hier mit dem Café auch in Zusammenhang steht, im Augarten, war auch mehr oder weniger ein Thema, dass du denen einen Namen gibst, um eben das Ganze auch ein wenig zu personalisieren. Auf der anderen Seite, und da komme ich jetzt auf das, wie du auch die Technologie nutzt, mit deinem übergroßen 3D-gedruckten Huhn, das ja sozusagen in seiner Monumentalität allein per se schon Aufsehen erregt hat. Allerdings natürlich für jetzt ein ganz anderes Thema als den Wald, aber es ging letztlich auch, weil auch der Wald und auch die Versiegelung und all das hat ja auch mit unseren Essensgewohnheiten zu tun. Und in dem Fall ging das ja auch in diese Richtung. Kannst du etwas vielleicht überhaupt zu diesem Projekt auch ein bisschen sagen?
Ja, also das ist es. Ich meine, das Huhnprojekt ist tatsächlich, das war, also ich habe einen Masthuhn aus einem Maststall geholt. das da verendet ist, dass also praktisch nicht alt genug geworden ist, um geschlachtet zu werden, weil das passiert da manchmal. Und dann habe ich das tiefgefroren in einer bestimmten Pose, so in so einer Abflugpose, und bin dann mit dem tiefgefrorenen Masthuhn zu Charité gegangen und habe gesagt, bitte einmal Röntgen, und hatte dann so ein 3D-Modell der Knochen. Und dann konnte man diese Knochen ausdrucken und zu so einem Dinosaurier zusammensetzen. Also ich habe das dann auf 8 Meter Höhe ausgedruckt damals. Und das kam damals aus ganz anderen Beweggründen. Also ich habe ein Buch gelesen über das Aussterben, über The Sixth Extinction, und da war eben die Anspielung an die Geschichte der Anatomie und auch der Dinosaurierknochen, und dass eben diese Dinosaurierknochen mit ein Anlass dafür waren, eben für Darwin letztendlich diese Evolutionstheorie zu entwickeln. Also diese Idee davon, dass Spezies aussterben können. Und ich fand halt dieses Huhn damals besonders interessant, weil das halt dieses Masthuhn ist ja ein Lebewesen, das gäbe es gar nicht ohne uns Menschen. Es ist vielleicht einer der meistverbreitetsten Vögel auf diesem Planeten. Also allein Deutschland, das habe ich mir gemerkt, die machen 600 Millionen dieser Vögel pro Jahr in diesen Mastställen. Und wenn man die jetzt aber alle freilassen würde, dann würden die von einem Tag auf den anderen wahrscheinlich mehr oder weniger krepieren. Also da würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine lebensfähige Population bei rauskommen. Also vielleicht ein bisschen Glück, so, also am Ende nach ganz langer Zeit warten, aber es würde nicht das widerspiegeln, wie viele es dieser Hühner eben tatsächlich gibt. Und um auf die Frage zum Wald zu kommen, also ja genau, also ich hab dann, das war meine erste Museumsausstellung, und ich habe da mal unglaublich viele Interviews gegeben. Ich war gefühlter Student, das hatte ich eben auch schon angesagt, das war eben 2016, und dann habe ich ein Stipendium bekommen, und mit diesem Stipendium durfte ich dann einmal um die ganze Welt fliegen, habe das dann auch gemacht, und da kam genau dieser Konflikt so raus, dass ich gemerkt habe, ich stehe hier die ganze Zeit irgendwie und beantworte Fragen und positioniere mich irgendwie zum Fleischkonsum und die und da, und habe hier irgendwie diese poetischen Kunstwerke, die auch so eine unterschwellige Bedeutung haben und so. Und fliege aber jetzt, also esse zwar kein Fleisch, aber fliege jetzt hier einmal um die Welt herum. Und das mache ich halt eben, weil das halt als Künstler eben auch wichtig ist, um halt eben Kuratoren zu treffen, um weltweit Ausstellungen haben zu können, die Welt zu sehen, um was über die Welt sagen zu können und so. Aber eben auch, weil das eben Teil so meiner Überlebensstrategie ist, so, ne? Und daraus sind dann mehr oder weniger, und das dauert jetzt zu lange, wenn ich das erzähle, aber daraus sind dann letztendlich diese Waldarbeiten auch entstanden.
Aber um auf diesen Fußabdruck zurückzukommen, es wird ja auch die ganze Ausstellung, also nicht jetzt nur das die Arbeit von Superflux, sondern die gesamte Ausstellung, nur das MAC oder die gesamte Vienna Biennale begleitet.
Die also Hauptausstellung des MAC.
Die Hauptausstellung wird begleitet auch mit, was es sozusagen an CO2-Ausstoß hat. Vielleicht, um das kurz auch auszuführen, der Kunstbetrieb, wie das der Andreas ja jetzt auch augenscheinlich erzählt hat, ist ja auch nicht gerade ein Umweltvorbild mit den ganzen Biennalen, mit dem ganzen Kunstdross, der von A nach B, nach C bis Z reist. Die Kunstwerke reisen, sie werden auch meistens von Kuratoren, von Kustoden begleitet, und jetzt ist auch hier eine gewisse Sensibilität eingetreten. Es gibt das österreichische Umweltzeichen seit 2018, das ist sozusagen eigentlich etwas, das es in der Hotel-Gastronomie-Tourismusindustrie gegeben hat, und das ist der Anhang, besteht jetzt auch für Museen. Es gibt also einen Kriterienkatalog, den Museen, also noch nicht, Sie müssen, wenn es das Umweltzeichen, haben Sie noch nicht all den gesamten Kriterienkatalog erfüllt, das geht auch gar nicht, man kann nicht von heute auf morgen all das machen, aber Sie gehen sozusagen und werden begleitet auf diesem Weg. Das erste Museum, das es bekommen hat, war das Kunsthaus Wien, was auch irgendwo Sinn gemacht hat, weil das Umweltzeichen wurde von Hundertwasser entworfen. Und das MAC hat es auch bekommen. Das MUMOG ist auf dem sehr guten Weg, wird es wahrscheinlich im Herbst bekommen. Das Technische Museum hat es bekommen. Also auch hier hat ein Umdenken angefangen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund natürlich, warum ihr das jetzt auch so vehement auch forciert habt.
Ja und nein, also das Thema Klimaschutz und Klimafürsorge ist natürlich grundsätzlich wichtig, auch für jene Museen, die nicht das Umweltzeichen haben oder je erlangen werden, würde ich mal meinen. Das ist einfach ein Thema der Zeit. Was jetzt unser Projekt anbelangt, wir werden da begleitet von Spezialisten von der BOKU und es wird dann tatsächlich der Fußabdruck dieser Climate Care Ausstellung, wo eben Andreas Greiner auch Teil davon ist, berechnet. Bin da schon sehr gespannt. Wir haben uns ja das Leben extra schwer gemacht mit dieser Ausstellung. Nicht nur hatten wir ein kuratorisches Team aus 4 Personen, die über Europa verstreut im Lockdown in so stundenlangen Zoom-Meetings, die wahrscheinlich jetzt auch gezählt werden müssen zwecks Verbrauch, das konzipiert haben, sondern wir haben beschlossen, wir lassen sämtliche Übersee- oder krassen Transporte weg aus Umweltgründen, natürlich auch Kurierbegleitungen unter anderem. Wir produzieren, sofern es möglich ist, keine Displays neu, sondern arbeiten mit Bestandssockeln. Also das ist um 99% more horrible, als wenn man etwas produzieren lässt. Also Wahnsinn eigentlich. Aber ja, es geht sich irgendwie aus. Und das Wenige, das neu produziert wird, wird ja dann wieder eben aufgehoben, kann wieder verwertet, wieder zerlegt oder eben genauso wie es ist. Wir haben ja, es gibt schon ganz gute Sockelstandardmaße zum Glück. Also da tatsächlich kann man wirklich viel machen. Man kann trotzdem ein tolles Design haben. Wir briefen eigentlich seit Jahren, also auch schon vor dem Umweltzeichen, unsere Ausstellungsgestalterinnen und Gestalter darauf, bitte möglichst nicht eine Materialschlacht anzurichten. Einfach auch nicht nur aus Klimagründen, sondern auch aus Budget und aus Lagerungsgründen, weil man einfach immer diese riesen Displays, ich bewundere die oft, wenn man das dann sieht im MoMA oder V&A, aber eigentlich, was macht man dann damit? Ja? Und das kommt dann in eine Mulde und eigentlich will man das nicht Teil davon sein. Also da ist schon ein Umdenken, ich sehe das auch in anderen Institutionen tatsächlich. Im MAG jetzt natürlich verstärkt auch durch das Umweltzeichen. Also wie du schon gesagt hast, die Auflagen sind dann auch so, man erlangt das dann mal durch einen gewissen Prozess. Und dann wird man aber laufend evaluiert. Also man kann dann nicht mehr nachlassen. Sowohl vermittlerisch als auch wirklich vor Ort müssen Dinge umgestellt werden, um den eigenen CO2-Haushalt möglichst runterzubringen. Und da geht es auch um, was die Mitarbeiter zu Mittag essen, wie sie in die Arbeit kommen, Verbrauch von Strom, elektronische Nutzung, also auch in Ausstellungen war es ja üblich, kenne ich noch so, dass man gewisse Geräte einfach durchlaufen lässt. Das ist manchmal für Funktionalität notwendig tatsächlich. Aber auch da gibt es jetzt schon Erfindungen oder Technologien, wie man das besser schalten kann mit Timern oder eben auf umweltschonenden Modus etc. Und ja, KI ist natürlich auch so ein Ding. Vielleicht weiß ich, ob das nochmal eine Frage wird. Und man sagt, einerseits brauchen wir es, wie auch schon von den Expertinnen und Experten gesagt wurde, wir könnten ja diese ganzen Daten, die wir brauchen, um Forschung zu betreiben, gar nicht erfassen und evaluieren ohne diese Technologien, ohne auch Satelliten oder eben KI-Systeme. Von dem her sind wir darauf angewiesen. Es hat uns wirklich einen Riesenschritt eigentlich geholfen, die Welt besser zu verstehen. Andererseits wissen wir, dass diese ganzen Serverzentren natürlich enorme Kühlung brauchen, enorme Stromverbrauch haben. Und damit kommt man irgendwie wieder in ein Dilemma. Das heißt, die Frage ist, wofür nutzt man die Technologien? Wenn sie in die richtige Richtung geht, glaube ich, werden wir das weiterhin tun müssen.
Ja, das ist eine Frage an dich, Marlies. Du hast jetzt gerade auf der Spark Art Fair hauptsächlich Künstler, Künstlerinnen gezeigt, die diese Technologien nützen. Und natürlich war auch das Thema Blockchain da und wir wissen, Kryptowährung ist auch natürlich ein Thema in der Kunst geworden. Kurz noch zu dem Thema Museum. Das Kunsthistorische Museum ist nicht im Bereich dieses Umweltzeichen, hat aber in dieser Ausstellung Beethoven bewegt, sehr nachhaltig gearbeitet, auch mit alten Vitrinen, auch mit Systemen, die dann wieder in den Theaterbereich zurückgegangen sind. Und es war die teuerste Ausstellungsarchitektur ever des Museums. Aber sie war nachhaltig und das war den Kuratoren sehr, sehr wichtig. Also, und es gibt auch die Bestrebungen innerhalb der Museumsdirektoren, dass man versucht, und da kommt natürlich auch wieder die Technologie ins Spiel, dass man die Kunstwerke nicht mehr begleiten lässt von den Kustoden, sondern ich meine,
nicht es gibt alle,
nicht alle, manches muss halt noch immer, aber man versucht hier auch seitens der leihgebenden Museen stärker zu sensibilisieren, weil auch dort ist der Restaurator und ich meine, auch wir haben gute Restauratoren, die weltweit gerühmt werden, also man, dass man hier auch neue Lösungen findet. Mhm. Aber jetzt zum Thema noch einmal KI. Mhm. Wie gehst du als Kuratorin damit um oder was ist deine Sicht in dieser Richtung? Die Kunst entwickelt sich nun einmal jetzt dorthin in vielerlei Hinsicht.
Gut, das vielleicht nicht, aber ja, beobachtend mal in erster Linie und nicht judgmental, im Gegenteil. Ich finde es sehr interessant, wie unterschiedliche Strategien von Künstlerinnen und Künstlern sind, mit diesen Technologien umzugehen. Wenn man jetzt hernimmt, wenn du die Messe angesprochen hast, ist jetzt nicht in der Wiener Biennale, aber trotzdem ein nachhaltiges Projekt. Eigentlich Oliver Laric, der Künstler, scannt mit 3D historische Skulpturen ein, deren Copyrights erloschen sind, also Brunnenskulpturen, alles, was älter als 70 Jahre verstorbener Autor hat, und stellt dann diese 3D-Scans auch auf einer Website namens 3dscans.com zur Verfügung als Open-Source-Datenmaterial. Das heißt, jeder, der dann auch das machen möchte, braucht es nicht nochmal scannen. Das heißt, wir sparen hier eigentlich auch schon wieder Energie, Technologie, Arbeitskraft und Mühen in Wirklichkeit ein, indem er das einfach macht. Also ich habe ihn mal gefragt, ich dachte, es wäre komplett wahnwitzig, eigentlich das für mich selber zu behalten, wenn es jemand anderer auch brauchen kann. Er produziert dann seine eigenen Skulpturen daraus wieder im analogen Raum, vielfach mit 3D-Druck oder Güssen. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel, wo man sagt, okay, Technologie kommt zur Anwendung, aber es gibt einen Nachnutzen oder irgendwie, man macht das zu einem Commons, finde ich auch interessant. Oder wie es natürlich der Andreas macht, wenn er sagt, okay, für jede Solo-Ausstellung pflanze ich einen Baum in dieser Stadt. Das ist mal ein Statement. Ob das jetzt eins zu eins das wirklich absorbiert, da hast du ja auch schon Berechnungen angestellt, ist eine andere Sache. Ich glaube, manchmal geht es auch um diesen Schritt zu tun, die Awareness herzustellen. Oder eben, wenn Museen sagen, wir sind uns bewusst, dass unsere Vitrinen nachhaltiger sind, wenn wir sie über 100 Jahre immer wieder verwenden und aufbewahren.
Ja, Andreas. Also, ja, ich fand das mit dem Museumsarchitektur und Aufbau irgendwie ganz interessant als Beispiel. Wenn das eine praktisch, wo man die schon existierenden Vitrinen nutzt, eben die teuerste Ausstellungsarchitektur am Ende war. So, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo wir letztendlich jetzt irgendwo so gelandet sind, oder? Also ich meine, die Zeit, die wir ausgeben beim Arbeiten, sind wir irgendwo wirtschaftlich immer effizienter geworden, das nach unten zu drücken, mehr oder weniger. Und das Material eigentlich, das neue Material, um dann halt eben effizient und schnell Dinge umsetzen zu können, das ist auch im Wert gesunken und so sind wir jetzt an den Punkt gekommen, wo es tatsächlich einfacher oder günstiger ist, ständig immer wieder das Auto zu wechseln, das Handy zu wechseln, den Sockel zu wechseln und alles ständig wieder neu zu machen. Und da sind wir dann wieder bei diesem Wertewandel, oder? Also wir müssen halt einfach wieder lernen, diese Zeit, die wir miteinander verbringen und die wir auch mit der Arbeit verbringen, halt wertzuschätzen. Und dann ist es halt eben in Ordnung, wenn dann alte, also das muss ja nicht Schirsch ausschauen, das kann ja auch total schön sein. Wenn muss man nur genug Zeit damit verbringen, mit dem alten Stück Holz, um das halt dann wieder schick zu machen.
Ja, absolut. Aber ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema kommen.
Entschuldigung, ja. Das ist dann wieder irgendwo auch so ein Stück weit auch nicht nur neue Technologie, sondern auch alte Technologie, weil genau das hat meine Großmutter gemacht. Ne? Also meine Großmutter hat halt die Sachen gepflegt und bewahrt und geschaut, dass der Tisch halt 100 Jahre hält und nicht 50 Jahre oder 2 Jahre oder keine Ahnung. Ne? Also so halt.
Bevor wir noch zu einem anderen Thema kommen, ist ja bei dir auch sozusagen, dass du Algorithmen und digitale Techniken nutzt, aber dann, wenn man jetzt durch diese Ausstellung geht, hat man trotzdem ein sehr sinnliches, haptisches Erlebnis, das einem dann ja durchaus auch die Themen, die du transportierst, wieder visuell und auch räumlich vermittelt. Also für dich ist auch sozusagen diese Verbindung zwischen dem, sagen wir jetzt, analogen Erlebnis und das Generieren deiner Kunst durch die Technik ein großes Anliegen.
Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also vielleicht so, ist einfach klar, also ja, also klar, ich denke eher an Ausstellungen als in Kunstwerken. Also es ist so eher so, dass so dieser Raum und dann in Wechselwirkungen mit eben den einzelnen Teilen, die man da reinstellt, dass das am Ende dann eher so eine Art und dann mit dem Kontext dazu, dass das halt dann irgendwo letztendlich so der künstlerische Output ist und nicht nur das eine Ding, das so für sich abgeschlossen ist. Ja, aber ich glaube, das ist auch schon jetzt relativ etabliert und also ist aber auch dann wieder fragwürdig, ne? Also vielleicht wäre es auch besser gewesen, ich hätte die Wände weiß gelassen, wer weiß, ne?
Ja, also ich glaube nicht, aber wenn es um Thema Wertschätzung geht, da gab es, oder ich glaube, sie läuft sogar noch eine Ausstellung im Architekturzentrum Boden für alle. Und etwas, was wir überhaupt nicht wertschätzen, ist eben der Boden. Wenn wir uns anschauen, wie viel Boden pro Minute, pro Stunde, pro Tag versiegelt wird, wie sehr setzt das den Wald zu? Ist das, dezimiert das die Waldbestände oder ist da gar keine Möglichkeit, weil es eben anders ist als eben im Regenwald, wenn die Bundesforste ja auch immer sagen, so etwas könnte bei uns nicht passieren, weil die Gesetze einfach viel strenger sind?
Ja, vielleicht sage ich das was dazu. Ja, de facto kann es nicht passieren in Österreich. In ganz Mitteleuropa eigentlich nicht. Es gibt ein sehr strenges Waldgesetz. Was Wald ist, muss Wald bleiben. Falls tatsächlich eine Rodung, eine Umwandlung passiert, müssen Ersatzflächen geschaffen werden. Das heißt, man sieht das auch. Wir am Bundesforschungszentrum für Wald, wir sind verantwortlich für die österreichische Waldinventur. Die wird seit den 60er, Mitte der 60er Jahre durchgeführt. Und seit dieser Zeit hat die Waldfläche um ungefähr 9%, glaube ich, zugenommen. Und die Menge an Holz, die im Wald steht, hat um 50% zugenommen. Also tatsächlich, wir jetzt zu auch den Bildern, wir sehen sehr oft jetzt gerade dieses in einigen Regionen das Sterben der Fichte und die großen Probleme. Also sind auch gerade hier in der Nähe in den stadtnahen Bereichen haben wir auch gesehen das Problem mit der Esche. Ja, das ist ein anderer Baum, der große Probleme hat durch eine neue Krankheit. Tatsächlich ist die Menge an Holz, die im Wald steht, tatsächlich aber so groß, wie sie eigentlich wahrscheinlich in den letzten 1000 Jahren nicht war. Was aber auch wieder ein Problem darstellen kann, weil wir wissen, dass im Klimawandel einfach die Störungen, die sehr größer, sagen wir, immer stärker werden, Stürme werden größer, Schneebruch ist ein Problem, ja, also auch in den Gebirgslagen. Das heißt, mit dem viel mehr Holz, mit viel mehr Wald, wäre natürlich auch sozusagen, wenn dann ein Sturm kommt, dann ist nicht nur ein bisschen Holz liegt da, sondern wenn in den 70er Jahren sozusagen 1 Million Festmeter da gelegen haben, liegen heute 1,5 Millionen Festmeter da, auf derselben Fläche, weil einfach mehr Holz da ist. Ja, auch die Wahrnehmung ist da eine andere. Und dieser Trend, der in Österreich da ist, ist ganz generell, lässt sich auch ganz klar an allen Zahlen auch für ganz Europa so bestätigen. Ja, es gibt einige Regionen, die eine Ausnahme sind. Das ist ein Glück, ja. Also Europa war in den letzten Jahrzehnten tatsächlich der einzige Erdteil, der mit einer zunehmenden Waldfläche hat, auch zunehmende Holzvorräte. Es sieht natürlich in anderen Teilen der Welt natürlich dramatisch aus. Das lässt sich nicht beschönigen, ja. Es ist aber ganz schwierig, oft auch für uns als Wissenschaftler dann umzuschalten, wenn man diese Bilder aus Brasilien sieht oder in jetzt die großen Brände auch wieder umzuschalten und sagen, naja, gut, wir haben bei uns hat sich eigentlich schon was geändert durch eben strengere Gesetze, durch diese Nachhaltigkeit, die irgendwann mal, ich meine, das ist ja ein Wort, was im Wald erfunden wurde, ja, also dieses Wort Nachhaltigkeit ist ja von einem Forstmann tatsächlich erfunden worden und hat der das dann in die ganze Welt getragen und auf einmal benutzt das heutzutage jeder und es wird auch immer wieder neu definiert, ja, früher war das mal, da ging es nur um das Holz, heute sagt man, Nachhaltigkeit betrifft auch Biodiversität, Nachhaltigkeit betrifft auch andere Ressourcen, ja. Das heißt, wir haben keinen schlechten Zustand, aber es wird trotzdem sehr schwierig. Ja? Also wir müssen trotzdem darüber nachdenken, sag mal, wir müssen trotzdem Veränderungen angehen und wir müssen damit rechnen, dass unsere Wälder in der Zukunft eben anders aussehen. Ja?
Diese Biodiversität wird ja auch immer wieder diskutiert, abgesehen davon, dass sie in der Kulturlandschaft ja immer mehr und mehr abnimmt. Wie schaut das in den Wäldern aus? Hier sagt man ja auch, dass sozusagen dadurch, dass nicht mehr der natürliche Kreislauf der Tiere da ist. Jetzt habe ich wieder mal etwas über das Thema Wolf gelesen. Ja, da gibt es ja, als Laie kennt man sich da gar nicht aus, ja, aber wie schaut es aus mit dieser Biodiversität? Und die Waldwirtschaft, ist die der Feind der Biodiversität oder geht hier etwas zusammen? Wie geht man damit um?
Vielleicht fange ich an und dann kannst du. Ja. Vielleicht, also prinzipiell die Zahlen sind. Das Problem ist, wir haben oft für bestimmte Sachen keine Zahlen. Ja? Wir wissen nicht jedes Insekt, ja? Das wurde nie aufgenommen. Wir können es nur an so Parametern bestimmen. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass seit den 80er Jahren der Anteil an Mischwäldern und Laubwäldern, hat kontinuierlich zugenommen. Ja? Also seit den 80er Jahren hat sich die Ausbildung verändert und die Waldbesitzer haben so ein bisschen umgedacht und haben gesagt, auf Mischwälder gesetzt. Die Politik hat auch die Förderung betrieben. Und das sieht man sehr, sehr deutlich in den Zahlen, die auch in dieser Waldinventur immer wieder geliefert werden. Also da gibt es sehr, 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 sehr positive Trends. Was wir für der Biodiversität zu wenig wissen, ist, wie sich das auf jedes einzelnen Organismus auswertet. Es gibt bei den Vögeln sehr, sehr positive Trends. Wir hören immer dieses Vogelsterben-Thema. Und wenn man dann immer den Text bis zum Ende liest, ja, bis auf die Waldvögel, also solche Vögel wie der Schwarzstorch, ja, der war fast ausgestorben und der ist aber in sehr viele Wälder wieder zurückgekommen. Also die Trends sind da. Sie lassen sich aber nicht für jeden Organismus jetzt noch nicht bestätigen. Da ist einfach noch viel mehr Monitoring notwendig. Und natürlich auch, da gehört auch noch mehr Forschung dazu betrieben. Und man muss das Ganze in einem Landschaftskontext in der Zukunft mehr sehen. Man hat früher auf den einzelnen Waldbestand geguckt, muss wahrscheinlich auch auf der Landschaftsebene eine Vernetzung betreiben und solche Sachen, um damit noch besser umzugehen. Aber ich glaube jetzt, wenn man diese Umwandlung zum Beispiel jetzt schon mehr Mischwälder, mehr Laubwälder, das war eine aktive Maßnahme. Das war jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie einfach so passiert, sondern es sind einfach die Waldbesitzer, die in den letzten Jahrzehnten schon begonnen haben und jetzt in den letzten 5 Jahren wahnsinnig noch stärker auf diesen Zug aufgesprungen sind.
Also auch die privaten Waldbesitzer?
Natürlich, weil das, wie gesagt, vielleicht nicht auf jeder Fläche, aber im Großen und Ganzen, ja.
Ja, zugegeben, die Forstwirtschaft hatte lange Zeit ein schlechtes Image eigentlich, oder? Also es war irgendwie eher so wahrgenommen, also da gibt es die Forstwirte und dann gibt es die Umweltschützer, oder? Eigentlich ist es so ein bisschen so ein Lagerdenken, ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen. Aber ich glaube einfach irgendwie, dass da auch in der Forstwirtschaft Dinge gemacht wurden, die man vielleicht gar nicht so kommuniziert hat. Am Bundesforschungszentrum für Wald haben wir seit Anfang des Jahres ein neues Institut für Waldbiodiversität. Wir haben seit Mitte der 90er Jahre eben dieses Naturwaldreservate-Programm. Also das sind Dinge, die man vielleicht verabsäumt hat, mehr zu kommunizieren. Also dass es da schon Arbeit gibt, die quasi von der klassischen Forstwirtschaft geleistet wurde. Was ich glaube ist, also man hat irgendwie so 2016 hat man versucht, irgendwie bestimmte Waldflächen bis zu einer bestimmten Größe, ich glaube von 0,3 Hektar, wollte man das deregulieren. Da wollte man sozusagen irgendwie einen Prozess der Entbürokratisierung quasi einleiten. Und da konnte dann ein Waldbesitzer eigentlich, hätte theoretisch Waldflächen auch irgendwie relativ unkompliziert roden können zum Beispiel, auch vielleicht mit Ersatzpflanzungen, aber das war so eine Tendenz und das ist dann verhindert worden auch. Also es gibt, glaube ich, schon, also ich persönlich glaube, dass die Politik oder der Staat da schon präsent sein muss und stark sein muss, um sozusagen auch kleine Waldflächen zu stärken, an Wert zuzuschreiben. Das ist extrem wichtig, um so ökologische Nischen zu fördern. Waldränder sind extrem wichtig eben für diese, für Vögel auch. Und da haben wir jetzt zum Beispiel am Institut für Waldinventur wird es jetzt ein Projekt geben, wo man sozusagen mit der Hilfe der Fernerkundung von oben schauen möchte, wie man diese kleinen Waldflächen auch miteinander verbinden kann, um sozusagen so Korridore zu schaffen. Also da denkt man schon sehr stark in diese Richtung, wie kann man sozusagen das vernetzen und vielleicht auch mit minimalen Eingriffen. Es braucht, glaube ich, gar nicht immer so der große Eingriff sein. Es genügt da, dass man vielleicht zum Beispiel in einer Forststraße vielleicht einmal irgendwie eine Pfütze anlegt für Reptilien als Waldbesitzer. Und diese Dinge brauchen halt sozusagen Information, man muss mit den Leuten reden, man muss Workshops abhalten. Und ich glaube, da passiert schon sehr viel eigentlich. zum Thema.
Ja, das probieren wir jetzt das auch so zusammenzufassen und auch dann ans Publikum zu öffnen, nämlich auch dieser Gedanke des Positiven, dass sehr, sehr viel Positives auch passiert. Erwähnen möchte ich bei diesem Zusammenhang, wo es auch so um Waldränder geht, auch das Projekt von Elisabeth Samsonow, The Land of Goodies, die ja als Künstlerin ein Stück, also zwei verschiedene Landstücke gekauft hat und eben auch dort diese partizipativen, integrativen Projekte eigentlich lebt, eben auch versucht, jetzt nicht mittels Workshop, aber mit anderen Tools, durch ihre Jurte, durch eine Art Parlament, auch viele zu integrieren, sowohl eben die Landbevölkerung, die Jäger, die Forstwirte und so weiter. Also das ist sozusagen so ein künstlerisches Projekt, das auch da vielleicht ansetzt. Aber ja auch die Vienna Biennale ganz massiv eben sagt, dass Klimakultur keine Verzichtskultur sein muss, sondern eigentlich versucht auch mit positiven Beispielen hier zu zeigen, was es schon alles gibt und wo man auch ansetzen kann, auch als Privatuser sozusagen. Vielleicht kannst du das noch kurz zusammenfassen, diesen Gedanken, der auch dahinter steht, hinter der Vienna Biennale for Change.
Und das Projekt von Elisabeth Samsonow ist auch Collateral Project, also ja, genau. Ich war selber noch nicht dort, aber ich bin schon sehr gespannt. Die Idee ist, Einzelne zu enablen oder zu motivieren, die Dinge mit anderen Augen anzuschauen, die Welt mit anderen Augen anzuschauen, auch unseren Alltag nochmal mit anderen Augen zu sehen. Wenn man die Vienna Biennale Ausstellungen vielleicht besucht hat, bekommt man die ein oder andere Inspiration oder auch das ein oder andere Werkzeug oder Tool in die Hand, wie man diesen Schritt gehen kann. Es soll aber auch, das ist schon ein Ziel auch von unserem Direktor Christoph von Hohenstein, ein Aufruf sein an jene, die an den Hebeln sitzen. Das heißt sowohl Stadtregierungen, nationale Regierungen, politische Ebenen und die Wirtschaft, sich das zu überlegen, ja, wie sind wir vielleicht jetzt angekommen, auch nach der ganzen Erfahrung mit dem letzten Jahr, mit Pandemie, mit Lockdown, mit dieser Frage, wer ist ein Essential Worker und wer nicht, oder schließen wir einfach mal alle Kulturbetriebe, weil das brauchen wir ja nicht zum Leben. Also diese Überlegungen sind ja hoffentlich schon auch eingeflossen in diese ganze, in diesen Diskurs, ja, und ich denke, dass die Zusammenhänge viel größer sind, als wir manchmal glauben, zwischen Klimawandel, Klimafürsorge und eben diesen Entwicklungen, die wir letztes Jahr feststellen konnten, und dass das Umdenken jetzt greifbar in greifbare Nähe gerückt ist. Und das ist eigentlich das erklärte Ziel, dass wir da unseren Beitrag, sofern wir können, mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen, mit Diskurs drüber beitragen wollen.
Ja. Ja, danke, Marlies. Ich würde jetzt das Publikum bitten, wenn Sie Fragen haben, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit den Experten, Expertinnen noch sprechen zu können, weil sozusagen aus diesen verschiedensten Fachgebieten ist auch nicht so selbstverständlich, da jemanden hier zu haben. Also falls es Fragen gibt, gerne jetzt.
Ich habe auch keine Stimme mehr. Das ist spannend.
Vom Zuhören.
Nein, eher ein Kommentar. Ich fand das jetzt sozusagen in der Selbstschau ganz interessant, sozusagen, dass wenn man auch hört, sozusagen, wie unglaublich viel und so lange Zeit schon passiert, also sozusagen das Wissen über ich dachte mir die ganze Zeit sozusagen, es gibt nur die Experimente und so quasi, wann starten wir jetzt mit dem neuen Saatgut und passiert dann das irgendwann und das passiert dann eh alles. Das sozusagen dieses positiv Kommunizieren, wie du es auch ansprichst, mal jetzt sozusagen auch was macht mit uns, nicht? Weil dieses ewige sozusagen uns, und ich bin in den 80er Jahren als Kind, der saure Regen und das Waldsterben, und dann ist es irgendwann, hat man so das Gefühl, na gut, okay, fein, ist halt nicht. Also dieses, das ist wirklich irgendwie sozusagen sowohl in der Wissenschaft sozusagen so viele, also so elaboriert, irgendwie geforscht wird, bis hin zu sozusagen, bis zum Anfang sozusagen, wo wir am Anfang...
Ermächtigung statt Ohnmacht einfach, ja, auf jeder Hinsicht.
Und inklusive sozusagen Gratulation an den Talk, weil auch diese Durchmischung sozusagen, auch wenn man sozusagen aus unterschiedlichen Ecken kommen, fand ich jetzt ganz erfrischend und erhellend. Alle Fragen beantwortet? Nein, ich habe einen kleinen Garten vor unserer Studie angelegt und denke mir, das macht man intuitiv aus irgendwas heraus, aber vielleicht ist es halt genau das, nicht, dass sozusagen so ein Vibe umgeht, ich bin am Naschmarkt, wir tun da jetzt gerade irgendwie uns engagieren, dass der Naschmarkt kein, ausschließlich ein Parkplatz ist, und richtigerweise hat dann natürlich auch jemand geschrieben, jetzt saßen die Grünen 10 Jahre in der Stadtregierung und kein Mensch hat den Mund aufgekriegt, jetzt macht mal die SPÖ irgendeinen Vorstoß, man findet es grauenvoll, nicht, aber vielleicht ist es einfach auch die Gunst der Zeit und der Stunde und eben es ist jetzt vielleicht auch anders als noch vor 5 Jahren und inshallah, möge es in in der nahen Zukunft auch nochmal anders sein. Ich glaube, du hast gelernt.
Ja, also bitte engagieren für den Naschmarkt, dass dort nicht weiter der Beton regiert, aber dein kleiner Garten in der Stiegengasse, ist wirklich wunderschön. Was da aber auch passiert, ist Kommunikation, indem ihr als Hausgemeinschaft dort sitzt und miteinander sprecht. Also auch solche ganz kleinen, und wenn es nur drei Töpfe sind und ein Sessel, ist ja etwas, was sozusagen auch wieder etwas bewirkt. Und da gibt's ja auch im Bereich der Biennale, der Vienna Biennale, ein wunderschönes Projekt von der Angelika Loderer, wo sie ja auch mit verschiedenen Künstlern eben in Hierstetten Selbsterntegarten initiiert hat, und auch wenn die Künstler ganz unterschiedlich arbeiten, aber sie haben zu diesem Zeitpunkt gemeinsam dort am Boden gearbeitet, mit dem Boden gearbeitet, geerntet, und auch da ist sozusagen, da entsteht wieder eine positive Energie, und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle brauchen können. Ja?
Absolut, danke, dass du das auch erwähnst, und weil ich jetzt auch sehe, der Adrian Misicke, ein lieber Kollege vom Andreas, ist auch angekommen, auch ein Climate Care Künstler, der Wiener Biennale Ausstellung mit dem Projekt Unkrautpflege, und alle, die heute noch nicht genug haben können, sind bitte herzlich eingeladen, zu uns morgen ins MAG zu kommen. Adrian wird einen Talk geben und danach werden wir Unkraut pflegen, nämlich sprechen wir, der Name sagt schon, im österreichischen Unkraut, nicht erwünschte Pflanzen im Stadtraum. Adrian sieht das anders und wir schließen uns an. Bring your own Gießkanne ist das Motto. Es wird morgen sehr heiß und ich glaube, es ist auch eine kommunikative Angelegenheit.
Ich habe noch eine sachliche Frage. Es ist ja belegt, dass jetzt 11 Hektar pro Tag verbaut werden, und Sie sagen aber, es wird mehr Wald. Wie geht das zusammen?
Naja, die 11 Hektar, die verbaut werden, gehen vor allem zu Lasten der landwirtschaftlichen Fläche. Ja, also das ist... Der Wald nimmt natürlich eher in den Gebirgsregionen zu. Die Weiden, die Almen wachsen von alleine zu. Auch sozusagen in den 70er, 80er Jahren gab es Programme im Mühlviertel und im Waldviertel auf sozusagen wenig ertragreichen Weidenflächen, Grünlandflächen, wurde dort eine Aufforstung betrieben. Und das sind die Hauptflächen, die zunehmen. Und ansonsten natürlich der wertvolle Ackerboden oder der sozusagen in den Dälern im Donauraum ist, der geht verloren. Das ist natürlich, es ist genauso dramatisch, ja, aber es lässt sich nicht genau auf den Wald eben in Bezug nehmen.
Ist da eine Frage? In den Wäldern von den Bundesforsten auch Eichen noch nachgesetzt, oder haben wir in 100 Jahren keine Eichen mehr?
Selbstverständlich werden die nachgesetzt. Gerade im Wienerwald haben die Bundesforste großes Programm. Die sind einer der Waldbesitzer, die sicher die meisten Eichen mit haben. Und wir arbeiten mit den Bundesforsten hier im Wienerwald zusammen, um auch den Eichenanteil in den Alt- und Jungbeständen noch zu erhöhen, weil wir sehen, die Eiche als klimafitte Baumart, die etwas mehr kann, die wird ganz oft von anderen Baumarten so an die Seite gedrängt, ja, weil sie ist nicht so konkurrenzstark wie die Buche oder wie bestimmte andere Baumarten, und wir haben ganz spezielle Programme, wo wir die Bundesforste dabei unterstützen, dass sie den Eichenanteil sogar noch etwas erhöhen können für die Zukunft. Ja, im Wienerwald und im Mainviertel ist es schon so, aber tatsächlich ist von den Laubgehölzen ist die Eiche die wirtschaftlich interessanteste Baumart, muss man sagen. Und mit 100 bis 120, 150 Jahren ist der Schnitt. Man muss aber auch sagen, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren bei der Eiche wahnsinnig viel gelernt. Es gibt einige Teile Österreichs, gerade das Alpenvorland, das nördliche Alpenvorland, wo die Eiche viel, viel besser wächst, als wir uns das jemals gedacht haben. Also ich habe selber Versuche angelegt, 2007, 2008, die sind jetzt 15 Jahre alt, da sind die Eichen in den ersten 10 Jahren 10 Meter gewachsen, bis zu 10 Meter. Also das ist, die Eiche wurde jahrelang komplett unterschätzt in ihren Wuchsleistungen, hängt immer vom Standort ab, das ist im Weinviertel natürlich was ganz anderes, da ist trocken, aber die, ja, 10, 10. Nein, überhaupt nicht. Das sind einfach gute Standortsbedingungen, ja, wenn es regnet, wenn man so 600-800 Millimeter Niederschlag hat, Temperaturen sozusagen von 9 Grad Celsius im Jahr, hat die Eiche ein wahnsinniges Potenzial und es gibt, also die wachsen 1 Zentimeter im Jahr in der Dicke, ja, also nachgewiesen, ich habe die selber gemessen man ist jetzt vielleicht interessanterweise, habe ich vor kurzem in der Zeitung gelesen, ich habe es dann noch nicht nachvollzogen, es gibt ja immer diese tausendjährigen Eichen irgendwo und die dicken Bäume und da hat man jetzt öfter mal nachgemessen und das war irgendwie in der deutschen Zeitung habe ich das gelesen und da sind sie draufgekommen, haben gesagt, diese ganzen Leute, die sagen, ja, das sind tausendjährige Eichen oder Linden, sie haben gesagt, das stimmt eigentlich meistens nicht. Die sind so im Schnitt 250, maximal 500 Jahre alt, weil man immer dieses Alter komplett überschätzt hat. Weil man geht immer von diesen Spessart, in Deutschland gibt es ja diesen Spessart-Eichen, die haben Jahrringe von 0,5 Millimetern. Und wenn ich das hochrechne, dann habe ich schnell 1000 Jahre, aber das ist nicht die Realität.
Ich meine, also nochmal, 10 Meter in 10 Jahren, ja. Das ist doch für jede Laubbaumart verdammt schnell.
Das ist für, ja. Es ist schon also recht ist gut, ja. Also ja. Besser als Buche ist auf jeden Fall, ja.
Ja, ne? Wahnsinnig.
Also ich sage jetzt mal, ich glaube, das Problem ist, dass es gibt keine Forstarbeiter mehr, die diese andere Arbeit machen. Ja. Wir haben ein massives Arbeitskräfteproblem in der Forstwirtschaft. Wir finden keine Einheimischen mehr, die diese Arbeiten machen. Ja. Wir haben viele aus, auch ähnlich wie in der Pflege, ja, kommen die Mitarbeiter, die das machen, aus vielen anderen Ländern. Die Arbeit gerade im Wienerwald, im Laubholzbereich, gehört zu den gefährlichsten Arbeiten überhaupt, die Buche. Ja. Das können nur wirklich ganz, ganz erfahrene Leute machen. Deswegen sind die Waldbesitzer froh darum, um jede Arbeit, die sie mit Maschinen erledigen können, weil es einfach nicht die Arbeitssicherheit in vielen Arbeiten nicht mehr gewährleistet ist und dann nicht mehr gemacht wird. Aber was wir haben, wir sind ja auch am BFW, wir haben zwei Ausbildungsstätten, die in denen eben auch Forstarbeiter, Forsttechniker, auch Harvesterfahrer mit ausgebildet werden. Wir versuchen ganz, ganz stark auch die Harvesterfahrer so auszubilden, dass sie eben den Boden nicht kaputt machen. Und da gibt's, sag mal, normalerweise gerade jetzt hier im Wienerwald haben wir selber das auch unterstützt, wenn dann zum Beispiel eine Durchforstung ansteht, wo der Harvester noch zum Einsatz kommt. Bei den dicken Bäumen geht das ja sowieso nicht, aber bei den dünneren, dann ist es eben für den Pflicht, dass er davor ein paar Äste aus der Krone herunterzuschneiden hat und dann nur darüber fahren darf, damit sozusagen der Boden nicht kaputt geht. Das hängt einfach ganz stark davon ab, dass man erfahrene Harvesterfahrer hat und dann die gut ausbildet, sozusagen, und dann, dass der Waldbesitzer auch darauf achtet, dass sie das machen. Es funktioniert leider nicht immer. Da müssen wir noch sehr, sehr viel dran arbeiten, dass das noch besser wird. Aber ich sehe keine Chance, dass die Arbeit mit den Pferden, und so schön das ist, wieder zurückkommt. Wie gesagt, Arbeitskräfte und Kosten.
Gibt's noch Fragen? Weil sonst, glaube ich, wird sich das dann vielleicht in informellen Gesprächen noch bei einem Getränk das ein oder andere noch diskutieren lassen. Ich bedanke mich jedenfalls sehr bei meinen Mitdiskutanten, bei den Gästen fürs Kommen und auch für die tolle Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
I won't keep you much longer. I'm just going to switch to English because I saw some people come in who don't speak German and they've been sitting very patiently at the back. Thank you so much again for taking part in the panel discussion. It was extremely interesting. On behalf of the Eva Kahan Foundation, we prepared some presents for you. And just a few words about the foundation because I didn't get to say so much at the start. We are an international organization which is focused on the Central and Eastern European regions. The foundation was established in 2015 in memory of Dr. Eva Kahan, who was a lawyer from Budapest who moved to Vienna later on in her life. And the foundation was established in order to uphold the liberal values that she always cherished in her lifetime. So part of that is access to education, artistic freedom, and of course, liberal values. And we have one project space in Budapest, the Eva Kahan Art Space Budapest. This is the newly opened one in Vienna. It's only been open a few months now, so actually you're the very first panel discussion that we've hosted here, so congratulations and thank you again. And then the last part of the foundation is an artist residency program, which is in Chianti in Tuscany. So if there's any artists here that are coming out of the Central or Eastern European region, please check our website. I encourage you to apply. It's really a beautiful place to stay for a couple months. And we look forward to welcoming you all here again. So thank you very much for coming. Thank you to our discussion participants again. And I'm just going to introduce our managing director, Angela, who's going to talk very quickly about the finissage for the exhibition and an edition which we are bringing out especially together with Andreas.
Hallo, ich möchte mich auch nochmal im Namen der Eva Kahan Foundation und bedanken für das Kommen, trotz der Hitze. Und eben, Marie hat schon gesagt, es ist eine Premiere. Aufgrund der Corona-Situation haben wir sozusagen unseren Start immer ein bisschen verschieben müssen. Und es war heute wirklich der erste Talk, den wir hier launchen durften. Und vielen Dank fürs Kommen. Wir werden zum Abschluss der Ausstellung von Andreas eine Finissage machen. Das wird der 14. August und da freuen wir uns schon, nämlich eine Edition. Wir werden mit Andreas die erste Edition machen mit einem Borkenkäfer. Genau, und die werden wir dann schon präsentieren. Wer mag, ist herzlich eingeladen, eben auch zur Finissage zu kommen. Und jetzt darf ich Sie noch einladen auf ein Gläschen Wein, Wasser. Ich glaube, vielleicht setzen wir uns dann eher raus. Genau, und nochmal vielen Dank für Ihr Kommen.